Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM. Heute eine Zusammenarbeit von Radio Unerhört Marburg und Radio Flora Hannover. Die Themen der heutigen Ausgabe des ZIP-FM sind ein Streik an der Charité. Seit Wochen wird an der Charité, dem großen Berliner Universitätskrankenhaus, gestreikt. Wieso und warum, das erfahrt ihr in diesem ZIP. Die Colonia Dignidad zum Stand des Ermittlungsverfahrens im Fall Hartmut Hopp, dem die Beteiligung an schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern sowie am Verschwindenlassen und Mord von drei Oppositionellen vorgeworfen wird. Dann gehen wir in die Schweiz. Ziemlich undurchsichtig ist dort, wer eigentlich die Politik finanziert. Und es geht um Schikanen im Kreis Jobcenter, die sich aber nicht alle gefallen lassen. Charité, das heißt Nächstenliebe oder Barmherzigkeit im Französischen, und ist der Name der traditionsreichen Universitätsklinik in Berlin. Alles andere als lieb geht allerdings die Charité-Tochtergesellschaft Charité Facility Management mit ihren Angestellten um. Die CFM wurde 2006 aus der Charité ausgegliedert und teilprivatisiert. Sie bietet alle nichtmedizinischen Dienste an, die in einer Klinik anfallen, also Essen, Reinigung, Transport, Logistik und so weiter. 51% der CFM werden von der Charité gehalten, gehören also dem Land Berlin, 49% gehören einem privaten Investorenkonsortium. Seit 3 Wochen nunmehr streiken 300 Beschäftigte der CFM. Es geht um gerechte Löhne und um einen Tarifvertrag für alle Beschäftigten. Pi-Radio Berlin sprach mit Sylvie Kriesch, der Verhandlungsführerin von Verdi, über die Hintergründe und Forderungen des Streiks.
Ja, bei dem Streik in der CFM, Charité Facility Management, in dieser Tochtergesellschaft, geht es um einen Tarifvertrag, der bisher dort nicht existiert. Die Charité kann es sich leisten, sozusagen in dieser Tochter, die zu 51% der Charité gehört, also ein öffentliches Unternehmen ist, und zu 49% Vamed Hellmann-Dussmann gehört, sozusagen keinen Tarifvertrag abschließen zu wollen, weil sie ganz einfach diese Tochter gegründet hat, um Personalkosten zu sparen. Das sieht insofern aus, dass eben Kollegen, die noch bei der Charité eingestellt sind, da gibt es eine ganze Reihe noch, der Tarifvertrag für die Charité gilt und für die CFM-Angestellten halt überhaupt kein Tarif. Die haben einzelvertragliche Regelungen, also alles wird unterschiedlich und einzeln ausgehandelt.
Und das heißt, die sind im Schnitt wahrscheinlich eher schlechter gestellt und es gibt auch Leiharbeiter oder so, habe ich gelesen. Ist das
Ja, das ist allgemein üblich, sozusagen, um so Anfallsspitzen abzudecken angeblich, aber es gibt Leiharbeiter, die werden dann für ein ganzes Jahr eingestellt. Und das ist natürlich keine Abdeckung von der Spitze, sondern wirklich Verdrängung von festen Arbeitsplätzen. Und da sind wir natürlich auch auf der Hut und wollen das natürlich verhindern. Ja, die Kollegen werden teilweise unter dem Mindestlohn bezahlt, den es ja eigentlich auch noch nicht gesetzlich gibt. Die arbeiten da für 6,53 Euro. Und das sieht dann so aus, dass die nicht mal 1.000 Euro im Monat raus haben, obwohl sie über 42 Stunden in der Woche arbeiten müssen.
Und das, was ihr jetzt wollt, ist also ein einheitlicher Tarifvertrag für alle, die da arbeiten. Und wie sieht's denn im Moment jetzt die Situation aus? Ich weiß, ihr seid schon seit Anfang September im Streik. Das heißt, ihr haltet durch. Wie sieht's aus? Was macht ihr jetzt gerade?
Ja, wir sind den 24. Tag, haben wir jetzt hinter uns gebracht, den Streik. Das ist unheimlich anstrengend, weil wir von 5 bis 15 Uhr streiken. Also das heißt immer wirklich um 4 Uhr aufstehen und um 5 auf der Matte zu stehen, um die Kollegen ganz einfach vor Ort abzuholen und eben auch den anderen Kollegen, die nicht streiken, zu zeigen, wir sind hier, wir sind jeden Tag hier. Ja, es ist dran, wir müssen 3 Standorte sozusagen bestreiken, Steglitz, Mitte und Wedding, also das Virchow-Klinikum, Charité Mitte und das Benjamin Franklin. Und ja, da sind Kollegen aus der Reinigung draußen, aus der Küche, aus dem Krankentransport, der Bluttransport, also was alles so patientenfern ist sozusagen. Es ist nicht wirklich patientenfern, weil ohne Reinigung im OP läuft auch keine OP.
Wie reagiert jetzt zum Beispiel die Charité oder die Geschäftsleitung von dieser CFM, von dieser Gesellschaft, von dieser Betreibergesellschaft?
Wir haben am Freitag eine Streikversammlung gehabt. Da fragte dann ein Kollege, ob es denn auch so eine Reaktion schon gibt von der Geschäftsführung, ob sie denn noch lebe. Und da kam dann wirklich so eine dünne Antwort, ja, sie lebe wohl noch und sie sind nicht verhandlungsbereit. Also der Streik hat schon Auswirkungen, allerdings wird das sehr gedeckelt, auch von der Charité. Sie wollen es also nicht wahrhaben. Also es wird verschwiegen, diese Vogel-Strauß-Politik, also der Kopf in den Sand, wir wollen es nicht sehen. Das ist dann sozusagen für die Öffentlichkeit schwierig zu erfahren. Und deswegen sind wir eigentlich auch immer gewillt, dreimal die Woche gehen wir auf die Straße, wir machen Großdemos. Und also was heißt Großdemos? Wir sammeln alle Streikenden und Sympathisanten zusammen und verschaffen uns so Öffentlichkeit.
Bei dieser ausgegliederten, halb privatisierten Gesellschaft, die ihr jetzt bestreikt, gibt es, glaube ich, 2.500 Angestellte, die natürlich nicht alle im Streik sind, weil sie nicht alle organisiert sind, weil manche Zeitarbeitsverträge haben, was weiß ich. Wie mobilisiert ihr die? Wie reagieren die darauf, jetzt die, die vielleicht nicht streiken können oder wollen?
Ja, mobilisieren. Wir haben immer Flugblätter. Es gibt täglich eine Streikzeitung, die ist immer aktuell, wo dann auch so die Tagesereignisse vom Vortag wiedergespiegelt werden. Und ja, wir sind dicht dran bei den Kollegen und machen immer, also wir sind vor Ort, wir gehen in die Bereiche, um mit den Kolleginnen zu sprechen, die ganz einfach sich nicht trauen. Es gibt ja auch Repressalien von den Chefs, von den Vorarbeitern, die werden eingeschüchtert, die werden teilweise bedroht, mit Kündigungen angedroht und wirklich hier, wenn du hier nicht arbeitest und streiken gehst, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Das sind natürlich Ängste, die müssen wir ernst nehmen von den Kollegen. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Kollegen, die können nicht streiken, weil sie einfach befristete Verträge haben oder eben auch in Probezeit. Der Anteil an befristeten Verträgen in dieser Firma ist enorm hoch. Es werden also nur Verträge ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr abgeschlossen und dann maximal für 2 Jahre befristet. Und Endfristungen gibt es ganz selten.
Warum machen die so schlechte Verträge? Liegt es daran, dass die Gewinn machen müssen?
Privatisierungen sind dazu da, Gewinne zu machen, vor allem öffentliche Gelder sozusagen in private Taschen wandern zu lassen. Und was wir ja hier haben, Charité ist ja ein öffentliches Unternehmen, es gehört der Stadt Berlin. Und diese Tochtergesellschaft ist ganz einfach dazu gegründet worden und es wurden ganz gezielt private Investoren gesucht. 2005 hat es diese Ausschreibung gegeben europaweit und es gab ja mehrere Bewerber auch. Und es war erstmalig ein Investitionsvolumen von 140 Millionen Euro. Also diese Dienstleistung ist schon auf dem Markt ziemlich viel wert. Ja, natürlich. Und dieses private Konsortium hat bis jetzt 168 Millionen Euro für die Charité gespart. Und daher haben wir auch in unseren Tarifforderungen 168 Euro für jeden einzelnen CFM-Beschäftigten sozusagen gefordert, um ganz einfach auch einen Anteil sozusagen, was die Kollegen gespart haben, dass die auch was davon haben. Bis jetzt haben sie noch nichts davon gemerkt.
Soweit zum Streik der CFM-Beschäftigten in Berlin. Ende August 2011 reichte die Berliner Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights Strafanzeige gegen Hartmut Hopp bei der Staatsanwaltschaft Krefeld ein. Vorgeworfen werden Hopp Beteiligung an schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern in den Jahren 1993 bis 1997, sowohl am Verschwindenlassen und Mord von 3 Oppositionellen im Jahr 1976 auf dem Areal der Colonia Dignidad in Chile. Die 1961 von dem Deutschen Paul Schäfer gegründete Colonia Dignidad war bis vor kurzem ein auslanddeutsches, festungsartig ausgebautes Siedlungsareal in Chile. Auch während der Militärdiktatur gab es eine enge Zusammenarbeit mit den Militärs. Radio Korax sprach mit dem Rechtsanwalt des European Centers for Constitutional and Human Rights, Andreas Schüller, über den aktuellen Ermittlungsstand.
sind dort Verbrechen geschehen, sowohl in der Militärdiktatur von Augusto Pinochet als auch danach. Jetzt aktuell wurde sozusagen ganz vor wenigen Wochen erst ein Ermittlungsverfahren hier in Deutschland eröffnet gegen Hartmut Hopp. Weswegen wurde hier ein Ermittlungsverfahren eröffnet, konkret?
Wurde das Ermittlungsverfahren eröffnet, um Vorwürfen von Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Kindern nachzugehen. Wegen dieser Straftaten ist Hartmut Hopp in Chile bereits verurteilt worden, und das war auch sein Grund, nach Deutschland zu flüchten, weil ihm in Chile eine Gefängnisstrafe drohte und er genau weiß, dass er in Deutschland von Deutschland nicht ausgeliefert werden wird als deutscher Staatsbürger und die Ermittlungen hier aufgenommen werden müssen. Nun muss man auch wissen, dass seit 1988 schon ein Ermittlungsverfahren gegen Hartmut Hopp bei der Staatsanwaltschaft Bonn offen war. Es ist vor wenigen Monaten geschlossen worden, und so fühlt er sich hier wohl sicher, wenn sich über 20 Jahre lang nichts tut oder 25 Jahre lang nichts tut, dass sich auch jetzt wenig ändern wird. Wir haben jetzt mit unseren Strafanzeigen gestern noch zwei andere Punkte zum sexuellen Missbrauch von Kindern hinzugefügt, nämlich auch der massive Missbrauch von Psychopharmaka bis ins Jahr 2002 gegen zwei unserer Mandanten, die damit in einer Art dauerhafter Zustand der Geistesabwesenheit gehalten wurden, um nicht aufzubegehren und um ihre auch Gefühle zu unterdrücken als Bewohner der Colonia Dignidad. Aber auch, wir haben auch seine Verantwortung für das Verschwinden lassen von drei Oppositionellen in Chile während der Militärdiktatur zur Anzeige gebracht im Namen eines Bruders eines der Verschwundenen.
Jetzt hatten Sie gerade schon gesagt, dass 1988 es bereits so ein Ermittlungsverfahren in Bonn gab, was eingestellt worden ist nach ganz langer Zeit. Und offenbar gibt es doch mächtige Probleme, ja, entweder eines Nachweises, aber letzten Endes auch sozusagen der Habhaftmachung von Hartmut Hopp. Warum ist das so kompliziert?
Ja, das fragt man sich immer als Außenstehender. In den Unterlagen in Bonn sind auch eine ganze Reihe von Zeugenaussagen drin, teilweise auch sehr belastende Zeugenaussagen. Aber dennoch wurde das Ermittlungsverfahren nie weiter betrieben. Warum, wissen wir nicht. Das wird man sich sicherlich auch nochmal anschauen müssen. Aber jetzt ist Hartmut Hopp hier. Damals in den 80er, 90er Jahren gab es auch noch wahrscheinlich stärkere Verbindungen zu einzelnen Politikern in Deutschland. Und die Macht der Colonia Dignidad ist in den letzten Jahren stark gebröckelt, sodass auch politisch jetzt ein vielleicht leichterer Rahmen für Ermittlungen da ist, obwohl man sich diese natürlich gerade in einem Zeitpunkt gewünscht hätte, wo es auch noch was bewirkt und auch weitere Verbrechen verhindern würde.
Ich wollte sehr gerne noch wissen, welche Aussichten Sie jetzt erstmal ausrechnen, dass diese Ermittlungsverfahren zumindest einen größeren Erfolg haben als die vorherigen?
Wir denken schon, dass die Erfolg haben werden, weil erstmal ist jetzt die Staatsanwaltschaft Krefeld am Fall dran und nicht mehr die in Bonn. Das ist schon mal aus unserer Sicht ein Fortschritt, und weil es in Bonn sich halt verschleppt hat. Und der Staatsanwalt, das macht einen Eindruck, dass er sich auch fokussiert auf einzelne Fälle und sich nicht im großen Ganzen verlieren wird. Und ich denke, wir haben starke Sachen vorgelegt. Es wird auch noch mehr kommen, und die Staatsanwaltschaft wird hoffentlich auch ihre Ermittlungen aufnehmen, zusammen mit dem, was in Chile schon läuft gegen Hopp. Und da gibt es ja auch mittlerweile recht große Ermittlungsakten. Und so sind wir schon davon überzeugt, dass sich jetzt auch etwas bewegen wird.
Apropos Chile, gibt es da in irgendeiner Form sozusagen Unterstützung Ihrer Arbeit als European Center for Constitutional and Human Rights, also bei der Aufarbeitung dieser Verbrechen, oder sozusagen auch die Unterstützung dafür, dass es zu einer Verurteilung auch von Hartmut Hopp kommt?
Naja, wir sehen jetzt unsere Arbeit hier in Deutschland, es ist auch nur ein kleiner Teil, aber den Teil, eine Strafanzeige einzureichen, damit eine deutsche Staatsanwaltschaft hier ermittelt gegen deutsche Täter, die hier sind, als Beitrag auch natürlich zur Aufarbeitung in Chile, weil auch wenn man sich die Presse heute in Chile anguckt, das wird schon gut aufgenommen da, dass die bekommen mit, was hier in Deutschland läuft, und das unterstützt natürlich die Staatsanwälte in Chile und die Ermittlungsrichter, auch in ihrer Arbeit, und die ist wesentlich größer, nämlich nicht nur die Colonia Dignidad, sondern auch die Pinochet-Diktatur als solche noch aufzuarbeiten. Und sie haben da auch noch sehr viel zu tun, aber gerade ein Zeichen, dass auch in Deutschland ernsthaft ermittelt wird und den kleinen Teil, den deutsche Staatsanwälte beitragen können, dass der geleistet wird, gerade der soll die Arbeit in Chile dann auch vor Ort weiterbringen und unterstützen.
Letzten Endes ist es ein Prozess, der sich jetzt mittlerweile eben schon seit 25, 30 Jahren dahin schleppt, der auch, wie wir es jetzt eben gehört haben, so ein bisschen pendelt zwischen Deutschland und Chile. Gibt es sowas wie, ja, oder hätte es Möglichkeiten auch gegeben, seitens der deutschen Außenpolitik in irgendeiner Form, das zumindest eher auf dem Schirm zu haben oder sogar auch zu intervenieren zu den Ereignissen, die ja in der Colonia Dignidad passiert sind?
Natürlich gab es immer wieder Möglichkeiten. Ende der 80er ist die deutsche Außenpolitik aktiver geworden und hat auch eigene Untersuchungskommissionen nach Chile geschickt. Aber insgesamt hat sich nie viel getan. Das bedarf aber auch noch der Aufarbeitung, die wir wahrscheinlich gar nicht leisten können, weil es viel zu umfassend ist. Aber hier ist sicherlich noch Bedarf zu schauen, wie das Auswärtige Amt sich gegenüber Chile verhalten hat, gegenüber der Militärdiktatur und aber auch insbesondere gegenüber der Colonia Dignidad. Das betrifft aber auch nicht nur das Auswärtige Amt, sondern halt auch die Staatsanwaltschaft Bonn und entsprechend hat auch die Justizministerien in Düsseldorf und das Bundesjustizministerium.
Soweit zum Stand der Ermittlungen im Fall Hartmut Hopp. Weiter gehen wir in die Schweiz. Kampfstadt-Lobbyisten im Beraterstab von Verteidigungsminister Ueli Maurer, Atomlobbyisten im National- und Ständerat, Steuergelder für die Gentech-Lobby. Solche Enthüllungen machen gute Schlagzeilen, denn sie entrüsten. Und sie entrüsten deshalb, weil die Interessensverbindungen im Parlament normalerweise nicht öffentlich sind. Was Interessensverbindungen und Finanzflüsse in der Schweizer Politik angeht, da herrscht Grabesstille. Die Nichtregierungsorganisation Transparency International, die sich im Kampf gegen Korruption engagiert, fordert nun in einem Positionspapier zur Schweizer Politikfinanzierung, dass sämtliche offengelegt werden müssen. Radio Bern hat mit Reto Locher, wissenschaftlicher Projektleiter bei Transparency International, gesprochen.
Ich habe kürzlich in einem Zeitungsbericht gesehen, dass in diesem Zusammenhang die Schweiz als Bananenrepublik bezeichnet wird und die Schweiz zusammen mit Schweden das einzige Land in Europa, das keine Regeln der Politikfinanzierung kennt. Also insofern sind wir da noch rückständig und haben dort noch ein sehr großes Verbesserungspotenzial.
Undurchsichtige Finanzflüsse und Interessensverbindungen in der Schweizer Politik geben immer wieder und immer häufiger zu reden. Allein in diesem Jahr wurden im Parlament zwei Motionen eingereicht. Beide forderten, dass Parteien und Abstimmungskomitees angeben müssen, wer sie finanziert, vor allem wenn es um hohe Geldsummen geht. Diese Forderung unterstützt auch Transparency International.
Der Grund dafür ist, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sich ein Bild machen müssen über die Finanzierungsquellen der Parteien und der gesamten politischen Aktivitäten. Denn Spenden werden ja nicht à fonds perdu eingezahlt, sondern in der Regel ist es ja im Hinblick auf eine Gegenleistung. Ja, wie wir ja wissen, ist im Leben nichts gratis. Und diese Transparenz soll dann eigentlich den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ermöglichen, dass sie sich selber ein Bild machen können, welche Interessen die Parteien und sonstigen politischen Akteure wirklich vertreten.
Mehr Transparenz in der Politik, das will auch die Transparenzinitiative erreichen. Sie wurde diesen Frühling lanciert. Sie fordert, dass die Parlamentarier ihre Interessensverbindungen offenlegen müssen, dass jeder National- und Ständerat seine berufliche Tätigkeit angeben muss, aber auch seine Nebeneinkünfte und Geschenke. Natürlich nur die, die in Zusammenhang mit seiner politischen Tätigkeit stehen. Die Parlamentsdienste sollen das Ganze überwachen und bei Verstößen Sanktionen beschließen. Diese Forderung unterstützt auch Transparency International.
Die Initiative beschränkt sich allerdings auf gewisse Punkte. Also es ist sehr wichtig, dass wir einen gesamtheitlichen Ansatz vertreten in der ganzen Politikfinanzierung. Es geht uns nicht nur darum, dass die Budgets von politischen Parteien deklariert werden, sondern es muss eben auch die Finanzen der Wahl- und Abstimmungskampagnen müssen deklariert werden, denn nur so kann eigentlich gewährleistet werden, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einen gesamtheitlichen Blick über die Politikfinanzierung als Gesamtes innehaben.
Bundesrat und Parlamentsmehrheit sind von solchen Offenlegungspflichten wenig begeistert. Der Bundesrat macht geltend, solche Forderungen seien schwierig durchzusetzen und fehlbare Parlamentarier zu sanktionieren sei sehr kompliziert. Dazu sagt Reto Locher:
Der Hinweis darauf, dass es schwierig ist und dass auch deshalb gar keine Regelung trifft, ist sehr einfach, zu einfach, weil mit diesem Argument könnte man ja auch beispielsweise sagen, wir müssen das Straßenverkehrsgesetz aufheben, weil es gibt so viele Verstöße dagegen. Das macht gar keinen Sinn, dass das in Kraft ist. Also es braucht Regeln, aber sie müssen möglichst einfach umsetzbar sein.
So gehe es beim Ansatz von Transparency International auch nicht darum, jede Kleinstspende zu deklarieren, sagt Reto Locher. Vielmehr gehe es um Großspenden ab 5 oder 10.000 Franken. Das aber könnte der Demokratie schaden, meinen die Gegner einer Offenlegung. Denn die Demokratie lebe davon, dass sich auch Private engagieren. Und wenn diese ihre Spenden offenlegen müssen, würden sie aufhören, sich zu engagieren. Dem hält Reto Locher entgegen:
Also auch das ist ein Argument, das immer wieder gebracht wird. Es gab ein Beispiel im internationalen Kontext in Großbritannien. Dort gibt es eine sehr moderate finanzielle Unterstützung der Parteien durch den Staat. Und in diesem Kontext wurde auch eine umfassende Offenlegungspflicht für Spenden eingeführt. Und das hat aber nicht zum Rückgang von Spenden geführt. Das ist ein konkretes Beispiel, dass man diesem Argument des Bundesrats entgegenhalten kann. Und dieses Argument ist auch sonst empirisch nicht belegt.
Soweit zu Finanzen und Politik in der Schweiz. Einen Beistand mit aufs Arbeitsamt zu nehmen, wird häufig empfohlen zu schwierigen Gesprächen oder auch nur, um den Rücken zu stärken oder im Zweifelsfall einen Zeugen zu haben. Viele Arbeitslosen-Innis bieten an, Arbeitslose aufs Amt zu begleiten, so auch der Verein Gegenwind in Zwickau. Dies endete im Juli mit einem Hausverbot für Andreas Bianski, Mitarbeiter von Gegenwind, weil ein Security-Angestellter den Beistand daran hindern wollte, an einem Gespräch im Jobcenter teilzunehmen. Gegenwind e.V. legt nun Widerspruch gegen das Hausverbot ein. Was genau vor Ort geschehen ist, darüber sprach Radio Korax Halle mit Monika Madaus und Andreas Pianski vom Gegenwind e.V. Zuerst beschreibt Monika Madaus die Situation vor Ort.
Also wir haben heute in Zwickau vor dem Jobcenter diese Aktion gemacht, weil unser Aktiver, der Andreas Pianski, für das Jobcenter in Zwickau ein Hausverbot bekommen hat, wegen einer ganz blöden Angelegenheit. Also es gab da im Juli einen tätlichen Übergriff vom Security-Mitarbeiter, also der ja einer Fremdfirma gehört, nicht direkt im Jobcenter eingestellt ist. Mhm. Und daraufhin gab es viele Diskussionen und der Geschäftsführer des Jobcenters Zwickau, der auch der Geschäftsführer aller Jobcenter im Zwickauer Land ist, hat diese Situation natürlich genutzt, um Leute von Gegenwind, die ja auch als Beistände dann mitgehen, einfach da mal rauszudrängen, und hat hier eben das Hausverbot gegen den Andreas ausgesprochen. Und das war heute der Grund, dass wir gesagt haben, dieses Hausverbot, was ausgesprochen wurde, ist eigentlich vollkommen daneben. Beistandschaft ist gesetzlich geregelt und wenn ein Security-Mitarbeiter sich da ganz einfach noch einmischt. Und wir haben dann heute gesagt, wir machen das heute, die öffentliche Übergabe des Widerspruchs gegen das Hausverbot, was der, wir sagen immer, der Geschäftsführer, der Volljurist, Herr Mario Müller, ausgesprochen hat, den Widerspruch öffentlich abzugeben. Den Geschäftsführer haben wir dann per Mikro gebeten, vor seinen Jobcenter zu kommen und diesen Widerspruch entgegenzunehmen. Natürlich die Kopie dann mit Eingangsstempeldatum und Unterschrift zu versehen, dass wir das auch sicher haben und dass das auch sicher eventuell vor Gericht ist. Mehrere Male ist der Herr Müller aufgefordert worden, dann vor seinen Jobcenter zu kommen und den Widerspruch entgegenzunehmen. Wir standen also dann circa 2 Stunden und dann haben wir gesagt, also Schluss jetzt, nehme ich diesen Widerspruch und alle Leute, die noch da sind, gehen mit und ich gehe zur Geschäftsleitung und gebe diesen Widerspruch ab. Die Sekretärin hat erstmal einen Schreck gekriegt, als wir geklopft haben und die hat die Tür aufgemacht und standen so circa 20 Mann neben mir, hinter mir und hat erstmal die Tür wieder zugemacht, der Security-Beamte war mit da und es war erstmal, ich wusste nicht so richtig, was sie machen sollte. Naja, dann hat sie mir diesen Widerspruch abgenommen, obwohl ich sie nochmal darauf hingewiesen habe, dass ich ihn gerne beim Chef persönlich abgeben möchte. Er ist wie immer in irgendeiner Beratung. Also da kann sie auch nicht rein. Sie darf ihn nicht stören und sie kann ihn nicht stören. Und auf jeden Fall hat sie dann einen Stempel drauf gemacht auf unsere Kopie, einen Eingangsstempel, und sie sollte unterschreiben. Und als wir draußen waren, haben wir wieder festgestellt, sie hat keine Unterschrift geleistet, sondern hat ihr Org-Zeichen draufgeschrieben. Sie hat sich dann den Leiter des Kundenreaktionsmanagements dazugeholt. Und dieser altglatte Mensch hat dann eben, der konnte nur eine Bewegung mit dem Kopf machen, das war schütteln und sagen, nein, mache ich nicht, nein, brauche ich nicht, nein, müssen wir nicht.
Was ist denn das Kundenreaktionsmanagement? Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Dieses komische Wort, ne? Mhm. Ist eigentlich dazu da, dass sich Kunden hinwenden können, die Probleme mit dem Jobcenter haben. Und dieser Mensch sollte inzwischen, sagen wir mal, zwischen dem Sachbearbeiter oder irgendwas, er soll vermittelnd wirken. Eigentlich müsste er neutral sein.
Und wie sind denn jetzt eure nächsten Schritte, oder?
Wir haben dann eins gemacht, wir haben uns nochmal besprochen, die wir alle da oben waren. Wir haben auch den Andreas nochmal gefragt, der ja vor der Türe stehen bleiben musste. Er war dann auch der Meinung, also zu sehr Druck aufbauen bringt auch nichts, nicht, dass der Nächste noch ein Hausverbot kriegt, aus irgendeinem Grund raus. Wir machen das so, dass alle, die als Zeuge da waren, auf diesem seiner Kopie dann unterschreiben als Zeugen, und das haben wir dann auch so getätigt und haben das da oben auf der Leitungsebene abgebrochen.
Andreas, ich wollte mal nachfragen, wie haben denn andere Besucher des Amtes auf eure Aktion reagiert? Also gab es Resonanz darauf? Gab es Nachfragen oder so?
Das hat sich in Grenzen gehalten, die Nachfragen. Es waren sicherlich 1-2 Mann dabei, die mal gefragt haben, was findet denn hier statt und warum ist das Hausverbot ausgesprochen worden. Aber so im Großen und Ganzen sind viele so halb mit gesenktem Kopf vorbeigelaufen und ins Amt reingegangen. Wir haben ja auch Flyer verteilt, gerade mein Widerspruch, den haben wir mit verteilt, und unsere Flyer, die wir sonst auch verteilen, welche Rechte die Betroffenen da haben. Ich weiß es nicht, ob es aus Angst oder was die Leute so bewegt. Es haben viele dann die Flyer auch abgelehnt und sind so halb vorbeigeschlichen an uns, dass ja nicht der Eindruck entsteht, dass die Leute mit uns solidarisch sind. Mhm. Na, das ist ist sehr schwierig hier. Mhm.
Andreas, wie wollt ihr weiter vorgehen? Was sind jetzt deine nächsten Schritte?
Ja gut, wir werden jetzt versuchen, mit rechtsanwaltlicher Hilfe erstmal eine Aussetzung zu bewirken des Vollzuges des Hausverbotes. Und werden dann sicherlich auch gerichtliche Schritte einleiten, dass das Hausverbot wieder vom Tisch kommt.
Soweit vom Jobcenter in Zwickau. Und das war eine halbe Stunde ZIP FM. Am Mikrofon verabschiedet sich Friederike Meier. Tschüss.